Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Wir sind immer noch die Einzigen. Es hat sich immer noch nichts dran geändert und wir gehen auf Folge 100 zu. Es ist noch nicht ganz so weit, deswegen bleiben wir heute noch ganz normal beim Daily-Business, beim Trockenbrot sozusagen. Aber wir machen dieses Brot so knusprig und so würzig, wie es nur irgendwie geht. Und dabei hilft mir natürlich der liebe Anton.
Moritz, da hast du mal wieder was aufgekocht in der Anmoderation. So, wie es im Buche steht, ein Kochbuch vor dem Herrn, ein Spieltag, der hinter uns liegt, eine englische Woche, die sowohl hinter als auch vor uns liegt. Ich freue mich drauf, lass uns direkt reinstarten.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Und da habe ich mich nicht lumpen lassen. Ich habe einen Namen aufgeschrieben, ganz bewusst, um auch nochmal über genau jenen mit dir etwas detaillierter zu sprechen. Und zwar ist mein erster Spieltagssieger Leon Goretzka. Denn das hat mehrere Gründe. Zum einen fange ich mal mit dem ganz großen Thema an. Die Bayern haben beim 5:0 Auswärtssieg beim FC St. Pauli den Allzeit-Torrekord in der Bundesliga geknackt, stehen jetzt insgesamt bei 105 Toren und das quasi Entscheidende, das Rekordtor, hat Leon Goretzka erzielt mit seinem 2:0, also eine historische Marke, die er mit seinem Tor da geknackt hat und alles in allem ist es ja wirklich auch, ja, bemerkenswert, wie der FC Bayern, mit welcher Wucht und welcher Klasse sie auch in diesen Spielen agieren, auswärts beim abstiegsbedrohten FC St. Pauli, in der großen Rotation, kann man so sagen, natürlich, zwischen den Realspielen, aber sie geben sich keine Blöße. Sie lassen den St. Paulianern da wirklich gar keine Chance und am Ende gewinnen sie da 5:0, brechen den Torrekord, lassen da überhaupt nichts anbrennen. Und ich habe mich bewusst für Leon Goretzka entschieden, zum einen eben, weil er dieses Tor erzielt hat, dieses historische, und zum anderen, weil ich ihn hier auch nochmal rausheben will. Ich weiß, ich gebe auch zu, ich bin so ein bisschen biased, ich bin ein Leon Goretzka-Fan, das gebe ich auch zu. Aber er kommt mir auch wieder einmal in dieser Saison fast schon zu schlecht weg und deswegen wollte ich ihn hier nochmal bewusst herausheben, hat das Tor danach auch noch vorbereitet, da haben sie ja per Doppelschlag nach der Pause dann den St. Paulianern den Stecker gezogen endgültig. Mit dieser veränderten Elf, mit dieser Rotation, Leon Goretzka mittendrin, als Rekordtorschütze und als einer der spielentscheidenden Männer bei einem ungefährdeten Auswärtssieg.
Ja, gute Leistung von Leon Goretzka, gehe ich auf jeden Fall mit. Tolles Tor auch, also das ist absolut nicht einfach, den da Volley so mit links zu nehmen, den auch so über den Schlappen rutschen zu lassen. Gute Schusstechnik. Ehrlicherweise ist dieses Thema, er ist der, der dann das eine Tor drüber gemacht hat, ist für mich überhaupt kein Thema. Also ich finde das so wild, wie das wieder aufgeblasen wird. Also,
es hat für mich auch einfach gepasst, aber ich weiß, was du meinst.
Das ist so ein Quatsch einfach. Also er hat ein super Spiel gemacht, er macht, wie du auch richtig sagst, spielt eine gute Saison, ist immer noch wichtig für die Bayern. Irgendwie passt das für mich, dass er dieses 105. war es, ne? Nee, 103. glaube ich.
Genau, also 105 haben sie jetzt insgesamt.
Genau,
und aber welches dementsprechend war es dann das 102., wenn ich richtig rechne.
Also
drei kamen dann nachher noch und dann, genau.
Stimmt, ja. Dass er das 102. Tor macht, ist für mich völlig egal, denn, Spoiler, nächstes Wochenende kommen mehr dazu und dann wird dieser Rekord nach oben ausgebaut und wie wir schon beim letzten Rekord sehen, reden wir über das letzte Tor dieser Saison sozusagen, denn damals, ich glaube, was war es, 71, 72, irgendwie sowas, haben sie jetzt geschlagen oder 74, 75, ich glaube, Beckenbauer war der 101. Torschütze. Das heißt, es wird am Ende um den letzten Torschützen gehen, weil das ist der, der dann übertroffen wird. Der wird dann quasi wieder genannt. Finde ich total seltsam, dass man, also man kann zum Thema machen, dass sie diesen Rekord brechen. Das ist überragend, vor allem so früh. Also ich habe mir nochmal es gab von, glaube ich, dem Bundesliga-Instagram-Account, gibt es so ein Reel, wo du quasi die torreichsten Saisons, die Top 10 oder so, hast du quasi in so einem Zeitstrahl und mit jedem Spieltag kommen die Tore dazu, die sie gemacht haben. Und die Bayern von dieser Saison sind die ganze Saison 10 bis 15 Tore vor dem Zweitplatzierten. Das ist Wahnsinn. Also die haben einen weiten, also großen Abstand vor den bisherigen besten Torsaisons sozusagen und sind jetzt eben ja 5 Spiele vor Schluss immer noch oder haben sie den Rekord geknackt und gebrochen und haben eben noch einige Spiele, in denen sie noch ein paar draufsetzen werden. Ist eine unglaubliche Zahl. Wir haben ja vor ein paar Monaten, glaube ich, schon hier mal über das Rennen zwischen Tordifferenz und Punkten bei den Bayern geredet. Und da führt die Tordifferenz immer noch. Wir sind bei plus 78 und sie haben 76 Punkte.
Das ist Wahnsinn.
Ich glaube, das wird auch nicht mehr runtergehen. Also wenn die jetzt im Schnitt 3 Tore pro Spiel machen, was ich ihnen zutraue, dann oder mit 3 Toren Unterschied gewinnen, so ist richtig, dann bleibt das eben so. Aber ja, top, dass du Goretzka nennst, super Spiel gemacht, aber ich finde es seltsam, dass man sich auf sein Tor, da wird er auch nach dem Spiel dann, wussten Sie, dass Sie Geschichte geschrieben haben? Boah, finde ich ehrlicherweise, er hat eine sympathische Antwort gegeben, hast du bestimmt gesehen, irgendwie, dass er bisher nur mit dem schnellsten Eigentor der Bundesliga-Geschichte in den Geschichtsbüchern steht, deswegen freut es ihn, aber er hat es auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, ja. Oder zumindest nicht dran gedacht, weil es für mich halt eine absolute Nicht-Geschichte ist, aber trotzdem, gute Leistung der Bayern und dafür, dass es so eine Rotationstruppe war, wirklich auch ein sehr gutes Spiel. Ein Satz noch von dir, Anton, zu Michael Olise. Was war mit dem los?
Ja, ich glaube, der hat die Streitigkeiten dann auf dem Platz im Sportlichen zurückgegeben. Da war ja ein bisschen was los zwischen ihm und den St. Pauli-Fans, beziehungsweise Carol Metz auch. Da sind sie sich ein bisschen näher gekommen, sage ich mal. Aber Olise hat das dann ja mehr oder minder sportlich beantwortet.
Aber wie kam es dazu? Also wir sagen auch immer, er ist der ruhigste, coolste Mr. Nonchalant.
Ja, irgendwas muss ja passiert sein. Also wenn selbst er da so aus der Haut fährt und sich da zu solchen Gesten dann auch da hinreißen lässt, weil er natürlich auch provoziert wurde, dann muss schon was vorgefallen sein.
Ich,
also
ich kann dir genau sagen, so was passiert ist.
Ich bitte darum.
Er ist aufgestanden, dann ist ihm sein Handy runtergefallen, Bildschirm gecrackt. Dann ist er zur Tür rausgegangen, in Hundescheiße getreten und dann hat er gesehen, dass sein Spiegel zerkratzt war im Auto, der Außenspiegel. Und ich glaube, das hat ihm dann den Rest gegeben, wenn er dann ein paar Mal gefoult wird. Irgendwas muss da vorher passiert sein.
Ich glaube auch. Also da ist er irgendwie mal mit dem falschen Fuß aufgestanden. Aber es kann ja auch dem Besten passieren. In dem Fall hat er sich mal von einer etwas emotionaleren Seite gezeigt. Das hat das Spiel dann auch irgendwo hergegeben, diese Nicklichkeiten, die es dann zwischen ihm und Metz und den Fans gab. Also war auf jeden Fall interessant, ihn mal von dieser Seite zu sehen. Ich möchte noch einen Satz zu Leon Goretzka loswerden. Ich habe ihn natürlich, weil du sagst es richtig, diesen Rekord hat er jetzt nicht so gesehen gebrochen. Er hat das Tor erzielt. Ich habe ihn aber auch noch bewusst, wie gesagt, mal namentlich auch mit reingenommen, weil ich noch einmal das ganz große Bild malen möchte. Und zwar mit Blick auch auf die Nationalmannschaft, weil bei Leon Goretzka habe ich oft das Gefühl, dass die Leute vergessen, dass er seit jetzt fast 8 Jahren eine große und gute Rolle beim besten Verein, erfolgreichsten Verein aus Deutschland spielt. Und das kommt immer weniger zur Geltung. Also gerade in diesem öffentlichen Diskurs, einen Goretzka darfst du nicht mitnehmen zur Weltmeisterschaft oder sowas, was ich viel lese, auch bei Social Media und Co., da frage ich mich immer, was schauen diese Leute für Spiele? Weil auch jetzt wieder in dieser Saison hat Leon Goretzka 26 Einsätze in der Bundesliga von 29 Spielen. Klar, nicht immer über 90 Minuten, oftmals auch mal nur kurz. Aber der hat 26 Einsätze beim, du hast es eben gesagt, bei den Rekord-Bayern, bei diesen Bayern, die alles vom Platz fegen. Und immer wenn er die Chancen bekommt, dann liefert er auch eigentlich ab. Deswegen möchte ich ihn hier noch einmal ganz bewusst mit reingenommen haben und auch das noch mal aufgezeigt haben, das auch gerne gleich noch zu sagen. Ich will dir nur noch einen weiteren Namen kurz mit dazugeben, wo wir gerade bei dieser WM-Thematik sind. Jamal Musiala, da gab es ja, etwas interessante Aussagen von Oliver Kahn zuletzt, der ihm da fast schon geraten hat, auf die WM zu verzichten, um wieder fit zu werden. Auch Jamal Musiala mit einem Tor, der war nur eine Haaresbreite hinter Leon Goretzka bei meinen möglichen Spieltagssiegern. Wie siehst du die beiden Personalien auch mit Blick eben auf dieses riesige Event? Weil wir müssen ja jetzt ehrlich sein, die Bundesliga, klar, da haben sie jetzt den Rekord gebrochen, aber so richtig was zu holen oder Spannung aufzubauen gibt's da natürlich nicht.
Nee, genau. Also die Bayern können ja am nächsten Spieltag Meister werden. Auch auch wenn Dortmund auch gewinnt, sind jetzt aktuell 12 Punkte Vorsprung, die Bayern aber halt eben Stand jetzt 47 Tore besser.
Das ist so wahnsinnig.
Das, da darf man dann auch mal dieses rechnerisch, kann man dann auch mal weglassen. Von daher, natürlich ist da keine Spannung drin, absolut richtig. Ja, ich bin bei dir. Ich glaube ehrlicherweise, dass Goretzka sich nicht so viele Sorgen machen muss. Der steht bei Nagelsmann eh hoch im Kurs. Und wenn die Leistung so weiterläuft, dann wird er, glaube ich, auf jeden Fall dabei sein. Ist auch völlig in Ordnung für mich.
Das stimmt, aber so dieses öffentliche Bild, was um ihn
ja, total. Das, ne? Nee, also, ich bin da bei dir. Es finde ich auch ein Spielertyp, der aufgrund seines Spielstils dann oft so als weil man dann, habe ich glaube ich hier schon öfter gesagt, wenn du so ein physischer Spieler bist, dann wird dir oft so die fußballerische Qualität oder die Technik abgesprochen, was einfach Quatsch ist. Also da gibt es so viele Beispiele in der Historie, die beides überragend gemacht haben. Und da finde ich, gehört Goretzka auch dazu, ist ein super Fußballer, wenn man wirklich mal hinschaut, wie der Bälle verarbeitet, wie er auch Bälle abgibt, ist keiner, der den Ball zu lang trägt, der immer weiß, wann er sich dann vom Ball auch trennen muss. Von daher ist halt einfach so ein Winning-Player, wenn du den halt reinschmeißt, ist der immer positiv für dein Team. Von daher, da preachst du zu dem Choir, wenn du sagst, Goretzka ist ist völlig underrated. Und Musiala, bin ich bei dir, ist, glaube ich, auch ein Muss für die WM. Und Oli Kahn, glaube ich, vielleicht gab es in der letzten Zeit zu wenig Schlagzeilen mit ihm. Vielleicht hat ihm der Berater gesagt, ey, sag doch noch mal irgendwas Komisches. Keine Ahnung.
Ja, ich finde das interessant. Also stell dir mal vor, 2002 oder so hätte irgendein damaliger Experte gesagt, ja, ich würde Oliver Kahn raten, die WM einfach mal sausen zu lassen, ne?
Ja.
Also das kannst du ja nicht erwarten von einem Spieler in seiner Blütezeit, die Musiala ja auf dem Papier hat, mit seinem Alter, mit seinen Anlagen. Natürlich ist er gerade noch nicht bei 100%, aber auch da hat zum Beispiel Goretzka nach dem Spiel ein schönes Interview gegeben, finde ich, und da auch nochmal diese Aussagen von Kahn etwas entkräftigt, denn selbst ein Musiala, der nicht jedes Spiel über 90 Minuten spielen kann, kann einer Mannschaft so viel geben. Und ich glaube, wir oder auch keine Nation der Welt könnte sich erlauben, einen Spieler mit der Klasse von Jamal Musiala nicht mitzunehmen, nur weil man nicht gewährleisten kann, dass er jedes Spiel über 90 Minuten durchackern kann. Da kann er sich dann ja die Rolle mit Dennis Undav teilen. Dann haben sie beide nicht 70 Minuten in den Beinen und Knochen.
Ja, es ergibt null Sinn. Also wenn er jetzt irgendwie noch gerade in der Reha wäre und man so sagt, okay, der wird halt bis Mai, Juni wird er gerade so fit, dann kann man darüber reden. Aber der spielt ja jetzt eigentlich seit der Winterpause regelmäßig wieder hat jetzt auf jeden Fall ein paar Monate schon wieder in den Beinen. Und dass der nicht jedes Spiel über 90 geht, ist klar. Aber ehrlicherweise ist er insofern bei 100%, dass ich nicht glaube, dass sein Körper irgendwie noch Rückstände hat gerade. Ich glaube, es geht dann eher darum, halt in diesem Rhythmus zu sein und in diesem Flow zu sein. Und das kann natürlich noch nicht so sein, wenn du nicht so viel am Stück spielst und dir dann auch wieder diese Erfolgserlebnisse holst. Aber ich glaube, dafür war so ein Spiel wie jetzt das am Wochenende auch ein wichtiger Schritt. Haben sie bei Sky auch gesagt, beide, ich glaube, Matthäus und Fuß, dass es mit Abstand das beste Spiel von ihm war seit seiner Rückkehr. Und das sehe ich genauso. Er hat wirklich sehr viel Torgefahr ausgestrahlt. Und ich glaube, sowas kann dir dann auch nochmal einen richtigen Schub geben. Wird mit Sicherheit in der Endphase der Saison noch, glaube ich, viel eingesetzt werden von Kompanie, weil der profitiert ja auch davon, wenn Musiala schnellstmöglich wieder in seine Form findet, wenn er dann eine gute WM spielt und dann zurückkommt und dann wieder der Musiala ist, den wir schon vor ein paar Jahren hier irgendwie gesehen haben in der Bundesliga, dann haben ja auch die Bayern was davon. Von daher ergibt es null Sinn für mich und ich will da jetzt Oli Kahn nichts Böses unterstellen, aber für mich gibt es da inhaltlich keine Grundlage. Von daher muss ich dann vermuten, dass es eher um mal wieder auf die auf die Titelseiten zu kommen ging.
Das denke ich auch. Ja, das liebe ich so in unserem Podcast. Jetzt habe ich da Leon Goretzka als Spieltagssieger hingeschrieben, weil er das Rekordtor erzielt hat. Und was ist daraus alles geworden? Genau dafür machen wir das. Ich genieße es sehr. Lass uns trotzdem da einen Haken hintermachen hinter die Bayern. Und starte du gerne rein mit deinem ersten Sieger.
Ja, ich habe an erster Stelle den VfB Stuttgart aufgeschrieben. Man hätte natürlich auch den VfB Deutschland wieder nehmen können.
Haben sie mal wieder abgeliefert, die Jungs.
Ja, ich bleibe jetzt mal beim VfB Stuttgart, weil ich glaube, einige von denen, die da beteiligt waren, vor allem die richtig gut gespielt haben, werden nicht bei der WM dabei sein. Ich glaube, der, der am ehesten dabei ist mit Dennis Undav, der hatte so den schlechtesten Tag von den ganzen Offensivspielern da vorne. Aber Stuttgart hat für mich hier klar ein 1. Ich habe das Spiel gestern bei der Arbeit in voller Länge gesehen. Es gibt für mich keine Mannschaft, die auch nur ansatzweise, wenn du die Bayern ausklammerst, so viel Spaß macht wie der VfB Stuttgart in dieser Saison. Das ist so ein geiler Fußball. Und da musst du auch wirklich, habe ich hier glaube ich schon mal gemacht vor ein paar Wochen, musst du Sebastian Hoeneß wirklich in den höchsten Tönen loben, was der mit dieser Mannschaft macht. Und das sind Top-Spieler, nicht falsch verstehen. Aber was auch ein Jamie Leveling für eine Entwicklung genommen hat. Der Typ war bei Greuther Fürth, dann bei Union Berlin, hat dann also nicht wirklich diese Anzeichen gemacht, dass er so einen Sprung macht. Und der ist jetzt zu einem internationalen Topflügel geworden. Chris Führig wieder aufgeblüht, nachdem er letztes Jahr ein bisschen eine Formdelle hatte. Stiller überragend. Kannst du alle mit reinnehmen. Und häufig sind es dann, also gut, Undav dieses Mal auch, aber auch dann Demirovic, der ohne Tor blieb, auch wenn er gut gespielt hat, wieder eins aberkannt bekommen. Da ist er, glaube ich, auch absoluter Führender. Also der hat gefühlt schon 10 Tore geklaut bekommen dieses Jahr. Also zu Recht dann auch, wegen Abseits häufig. Aber die spielen so einen fantastischen Fußball, gewinnen dann am Ende 4-0 gegen den HSV. Die hätten 10 Tore schießen können, ganz locker. Der HSV hat es am Anfang ganz gut gemacht, hatte ein paar Umschaltaktionen, die sie vielleicht besser ausspielen können, müssen auf jeden Fall, aber insgesamt, also wie viele Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte, wie die sich vorkombinieren, das ist so überragend, das macht so viel Spaß, dann kommen halt auch so Spieler wie El Kanus rein, der auch so ein richtiger Baller ist, also Stuttgart für mich um Längen schönerer Fußball als alle anderen Teams unter den Bayern, von daher großer Sieger und wirklich eine der positivsten Storylines dieser Saison für mich, weil es einfach nur Bock macht, diesem Team zuzuschauen.
Wir alle als neutrale Fußballfans sind Spieltagssieger, wenn wir den VfB Stuttgart in dieser Form und Art und Weise spielen sehen dürfen, weil du hast vollkommen recht. Ich genieße es auch wirklich, gefühlt eigentlich jedes Stuttgart-Spiel in dieser Saison zu sehen. Das macht immer Spaß. Man weiß auch, dass man Spektakel meistens aus ihrer Sicht positiver Art und Weise bekommen wird. Und ich finde es ganz schön, wie du es gesagt hast, ne, als du Sebastian Hoeneß natürlich vollkommen zu Recht in höchsten Tönen gelobt hast, als du dann gesagt hast, ja klar, das sind Topspieler. Das stimmt, aber es waren bei weitem nicht alle, wenn überhaupt irgendeiner von denen, Topspieler, als Sebastian Hoeneß den VfB übernommen hat. Und genau deswegen ist er der allererste, den man da nennen muss, die Entwicklung, die ein Mittelstädt, ein Stiller, ein Leveling, ein Führig, ein Undav, ein Chabot, man könnte die ganze Mannschaft eigentlich durchgehen, genommen hat unter Sebastian Hoeneß, ist einfach unglaublich. Jetzt sind es absolute Topspieler, teilweise Nationalspieler, teilweise, wie du schon sagst, international gefragte Spieler, die Millionenangebote aus Premier League und Co. Bekommen und auf sich ziehen und die Augen der Welt sind auf sie gerichtet. Und als Sebastian Hoeneß diesen Verein übernommen hat, dann da ging es gegen den Abstieg. Da waren einige von denen auch schon mit dabei. Und Sebastian Hoeneß hat einfach das aus dieser Mannschaft gemacht. Einen waschechten Champions-League-Kandidaten, der sich auch selber jetzt schon zum Ziel gesetzt hat, so ein bisschen nach und nach die nächste treibende Kraft in der Bundesliga zu werden. Und so wie sie Fußball spielen, sind sie da auf bestem Wege hin. Weil ich glaube, mit dieser Art und Weise ziehst du eben auch viele Leute auf deine Seite, machst dir viele neue Fans, die vielleicht sich noch so ein bisschen gefragt haben, ja, ist denn dieser VfB wirklich was für mich? Und wenn man denen dann beim Fußballspielen zuschaut, dann muss man feststellen, zumindest geht es mir so, ja, ist er, denn der macht einfach Spaß. Und du hast am Anfang auch gesagt, dass wieder der VfB Deutschland aktiv war. Ich finde es sehr, sehr spannend. Das ist immer wieder Woche für Woche denke ich selber ja auch drüber nach, wie kriegt man denn jetzt all diese Spieler, die ich schätze und mag, dann doch noch unter? Ich weiß nicht, ob es für Führig, für Leveling am Ende reicht. Ich würde es ihnen unglaublich gönnen, aber es wird echt verdammt eng, obwohl sie Woche für Woche gerade abliefern. Das ist schon auch eine harte Entscheidung. die Nagelsmann
auch Mittelstädt ein Riesenspiel gemacht.
Stimmt,
und ja. der wurde ja gefühlt komplett überholt. Also über den wird gar nicht mehr so viel geredet, ja, was die Linksverteidigerposition angeht. Auch weil David Raum letztes Jahr und auch dieses Jahr eine gute Saison spielt. Und dann hast du eben noch einen Nene Brown, der stark ist, aber und dann Bischoff, der möglicherweise auch links spielen kann. Aber trotzdem, krass. Also das ist dann schon auch ein Luxusproblem. Ein bisschen anders als auf der Rechtsverteidigerposition, wenn man jetzt Kimmich mal ausklammert. Da hast du wirklich Optionen, die, ja, glaube ich, andere Länder auch ganz gerne nehmen würden.
Ja, denke ich auch.
Ganz kurz noch, weil es wirklich auch nicht untergehen darf, die Transferarbeit ist halt die letzten Jahre auch wirklich Weltklasse. Also
ja, stimmt.
Man spricht immer über Krösche, aber Wohlgemut ist da in Stuttgart wirklich ähnlich gut unterwegs. Wenn ich mir jetzt so den Kader anschaue, kannst du eigentlich das Argument bringen für jeden Spieler, jeden Neuzugang zu dieser Saison, dass sie alle eingeschlagen sind. Also hast vielleicht in der Offensive ein bisschen Alternativen und deswegen jetzt so ein Buanani oder so jetzt noch nicht die ganz großen Leistungen gezeigt, aber vielleicht auch einfach, weil er nicht so viel Spielzeit bekommt. Aber also ein Chema Andres ist überragend, Assignon spielt super. Also das sind wirklich alles Spieler, die reinpassen. Demirovic, also war sowas von klar, dass der da funktionieren wird. Diese Partnership mit UNDAF ist richtig stark. Das war irgendwie alles schon klar. Das ist für mich so der Einzige vielleicht, der schon als richtig guter Bundesligaspieler zum VfB kam.
Ja, kann ich mitgehen.
Bei Augsburg eine sehr gute Saison gespielt hat davor.
Klar, so ein Nübel und so ein Chabot zum Beispiel auch. Ne? War klar, jetzt nur in Anführungsstrichen bei Köln. Aber der hat ja trotzdem auch da schon gute Leistung gezeigt. Aber trotzdem eben, wie die alle nochmal einen Sprung gemacht haben, ist wirklich so Wahnsinn. Ja. Also bin ich vollkommen bei dir.
Sprünge machen. Gutes Stichwort, denn mein zweiter Sieger ist der 1. FC Heidenheim. Und Anton, in the big 2026, 1. FC Heidenheim zurück im Rennen um den Klassenerhalt. Was?
Ich mag es ja auch fast gar nicht sagen, aber so ein bisschen
könnte
man das schon formulieren, ja.
Ich habe mir hier ein Erste-Klasse-Ticket im Hype-Train gebucht. Ich habe mir da schon irgendwie ein Champagner bestellt ganz vorne. Also die sind wieder da. Die haben Union geschlagen. Union kommen wir später noch zu, gibt es auch ein paar Thematiken. Aber richtig gute Leistung, nachdem sie zuletzt ja auch zu Hause schon diese Rückstände gegen Leverkusen aufgeholt haben, davor auch in Gladbach unentschieden gespielt, jetzt 3 Spiele ungeschlagen, der 1. FC Heidenheim. Und ja, wenn man halt auf die Tabelle schaut, manche werden sagen, okay, immer noch letzter, 6 Punkte vom Relegationsplatz entfernt, aber die spielen halt übernächste Woche gegen St. Pauli. Wenn sie das gewinnen, Anton, was ist das für ein Spiel?
Das ist, würde ich sogar behaupten, ein klassisches 6-Punkte-Spiel.
Mhm, das ist so sogar ein mathematisches 6-Punkte-Spiel, weil die ja 6 Punkte hinten dran sind. Also,
wer weiß, vielleicht gewinnen, dann ja schon nur noch 3. Also,
genau, vielleicht, das ist wirklich, vielleicht ja. Schlagen sie die Europa League-verkaterten Freiburger davor. Also das Restprogramm ist außer einem Gastspiel bei den Bayern okay. Sie haben Freiburg, Pauli, Köln, Mainz, außer dem Spiel gegen Bayern. Wolfsburg hat ein brutales Restprogramm, sind auch übrigens nur noch 2 Punkte hinter den Wolfsburgern. Also ja, der VfL, zu dem kommen wir auch noch, ist auf gutem Wege, Tabellenletzter zu werden. Und Pauli auch nicht so ein entspanntes Restprogramm. Haben zumindest noch Leipzig drin, wobei der Rest ist okay. Also da ist es vergleichbar. Aber die spielen einfach einen guten Fußball. Es ist war eine coole Stimmung da bei den Heidenheimern auf dem Schlossberg. Und deswegen für mich Sieger, weil sie einfach immer irgendwie an ihrem Stil, an ihrer Mentalität festhalten, positiv bleiben und dann solche Spiele auch krass feiern, auch wenn es vielleicht am Ende nicht reichen sollte. Es ist cool. Und ich glaube, nicht alle Heidenheim-Fans selbst hätten damit gerechnet, dass man vielleicht sogar noch mal ein bisschen hoffen darf.
Die Formkurve spricht ganz klar für die Heidenheimer. Also diese letzten 3 Spiele mit dem 3-3 gegen Leverkusen, was spektakulär war, auch gegen Gladbach, können eher die Gladbacher froh sein, dass sie da noch das Unentschieden holen am Ende. Und jetzt eben dieser deutliche Sieg gegen Union Berlin. Ich mag es ja auch fast gar nicht aussprechen und sind wir natürlich mal ehrlich, es ist schon immer noch auch sehr unwahrscheinlich, aber irgendwie hatte ich jetzt nach diesem Spieltag den gleichen Gedanken. Also die Heidenheimer sind plötzlich wieder mittendrin im Rennen um den Klassenerhalt. Vor allem natürlich eben auch, weil die Vereine wie St. Pauli, wie Wolfsburg extrem, extrem straucheln, um das noch fast nett zu formulieren. Dementsprechend, ey, ich bin I'm here for it, für ein richtig großes Fußballwunder, denn nichts, nicht weniger wäre es am Ende, wenn Heidenheim wirklich noch in irgendeiner Art und Weise es schaffen würde, die Klasse zu halten.
Ja, und sie haben eben noch zwei Heimspiele. Sie haben St. Pauli zu Hause, was natürlich Wahnsinn ist, dieses direkte Duell.
Ja.
Und dann am letzten Spieltag Mainz, für die es da wahrscheinlich um gar nichts mehr geht. Ich sag's nur, ich will es nur mal in den Raum geworfen.
Ja, zu Recht, zu Recht.
Ja, also ich, ja, gegen die Bayern wird da nichts gehen, aber sonst ist was möglich. Freiburg und Köln, wo sie auswärts ran müssen, die spielen natürlich dann auch noch ein bisschen um was. Aber es ist noch drin und ja, St. Pauli kann man, finde ich, schwer einschätzen. So ein Spiel gegen Bayern ist dann immer schwierig, aber zu denen kommen wir auch noch.
Ja, vor allem, weil ja St. Pauli und Köln am kommenden Freitag gegeneinander spielen. Und das ist eigentlich auch schon die perfekte Überleitung für meinen nächsten Spieltagssieger. Denn es sind jene Kölner, die ja sich so ein kleines Polster erarbeiten konnten. Also die Kölner noch einzuholen wird für Heidenheim wohl etwas schwierig, denn die stehen jetzt bei 30 Punkten nach dem 3-1-Sieg gegen Bremen. Und das war ja ein bisschen merkwürdiges Spiel, so würde ich es jetzt erstmal grob umfassend nennen. Denn bei Köln war es wirklich so, die ersten beiden Angriffe bzw. Aktionen, die sie in den Bremer Strafraumnähe hatten, waren ein Elfmeter und eine Notbremse für Bremen. Dann startet Bremen da plötzlich rein, ohne dass Köln eigentlich wirklich sich eine richtige Torchance erarbeitet hatte, sind sie nach 24 Minuten 0-1 hinten und mit einem Mann weniger auf dem Platz. Da denkst du dir auch als Bremen-Fan, denke ich mal, was ist da jetzt gerade passiert. Weil, also auch wenn Bremen wirklich nicht gut gespielt hat in der ersten Halbzeit, war es jetzt nicht so, dass Köln die da überrollt hat, aber dann steht es zur Pause eben 1-0 für besagte Kölner und Bremen ist ein Mann weniger. Dann denkst du, ja, ist schon natürlich eine Hypothek, die du dann da mitnehmen musst. Und für die Kölner natürlich ein extrem wichtiger Sieg. Hinten raus wird es trotzdem noch mal knapp durch den Elfmetertreffer von Schmid und vogelwilde Konteraktionen der Kölner. Also, die sind ja am Ende da irgendwie 5-6 Mal gefühlt mit 4-3 auf Mio Backhaus zugelaufen und haben es so schwach ausgespielt, beziehungsweise Backhaus hat die Dinger dann überragend rausgefischt. Also ja, es war ein sehr merkwürdiges Spiel, was den Kölnern am Ende egal sein wird. Die gehen da mit 3 Punkten raus und gewinnen eben dieses extrem wichtige Spiel mit dem direkten Konkurrenten aus Bremen. Ich weiß nicht, wie hast du es overall gesehen? Ich glaube, sowohl die Elfmeter auf beiden Seiten kann man geben. Die Notbremse, auch wenn es saubitter ist, war eine. Da wollte Bittencourt, glaube ich, einfach mal nochmal als Kapitän auflaufen und hat Friedel da so ein bisschen den Anscheißer hingespielt.
Ja, wie du es eigentlich sehr richtig beschrieben hast, es war schon ein bisschen kurios. Ich finde, ja, dass dieser erste Elfmeter für Köln ist halt so ein Elfmeter, wie er heutzutage gegeben wird, finde ich schon auch, also musst du nicht geben, aber wenn du es pfeifst, dann kannst du es halt nicht zurücknehmen, laut VAR. Also das ist wieder so ein typisches Offensivspieler, wartet, also hebt halt gefühlt, das ist, finde ich, oft auch so ein Körperspannungsthema, dass du halt dann quasi schon so ein bisschen die Körperspannung rausnimmst, weil du weißt, da kommt gleich der Kontakt und dann fällst du halt wie so ein Sack Kartoffeln runter. Das ja, lässt das Ganze natürlich dann irgendwie schlimmer aussehen, als es war. Ist okay. Und Notbremse auch mega unglücklich. Friedel zieht dann so ein bisschen zurück, weil er will den Ball ja eigentlich klären, aber Ache spitzelt ihn nochmal weiter und zieht zurück und rutscht dann so ein bisschen aus und liegt dann eben Ache im Weg. Der macht es auch clever. Der kann auch weiterlaufen, theoretisch, meiner Meinung nach. Oder zumindest so ein bisschen um ihn rum. Macht er nicht, lässt sich fallen oder wird halt dann auch ein bisschen umgerannt von Friedel. Ist bitter. Friedel, glaube ich, also gefühlt die 10. Notbremsenrote Karte, die er in seiner Karriere für Bremen schon geholt hat. Das ist leider schon so ein bisschen sein Signature-Move. Aber mega ärgerlich. Und dann ja, ist natürlich beschissener Start in so ein Spiel, dass Köln dann mehr Spielanteile hat, sich mehr Chancen rausspielt, ist völlig normal, sollte auch niemanden überraschen. Man sollte es natürlich ein bisschen einzuordnen wissen. Also ich finde jetzt nicht, dass man sagen kann, irgendwie Bremen wurde hier an die Wand gespielt. Oder zumindest musst du halt da das Sternchen hinten dran setzen, weil es halt eben klar bestimmt war durch diesen Platzverweis. Das zweite Kölner Tor ist dann auch absolutes Gurkentor, da mehrmals an den Pfosten gehalten und sonst was und dann irgendwie stolpert Ache ihn rein. ja, hat dann am Ende nicht gereicht. Aber Köln, trotzdem finde ich unser René Wagner bisher gut. Waren jetzt zwei Spiele. Das eine war in Frankfurt, wo sie zurückgekommen sind. Und jetzt gegen Bremen halt diese frühe Überzahl. Kann man dann vielleicht noch nicht so final bewerten. Aber natürlich tabellarisch wahnsinnig wichtig, weil die Kölner ja doch zwischen den Bremern und St. Pauli auf dem Relegationsplatz standen. Jetzt haben sie die überholt, haben sogar noch die Gladbacher auch noch überholt. Also sehr, sehr wichtig. Und für Bremen, ich habe sie jetzt nicht als Verlierer drin. Ich kann das nicht schon wieder.
Das ist auch hart.
Und ich bin nicht ready dafür. Ich bin auch übrigens heilfroh. Ich kommentiere nächste Woche Samstag 15:30 wieder ein Bundesliga-Einzelspiel und muss mir dann deshalb nicht das Nordderby anschauen.
Schade, dass du nicht das kommentierst. Also das würde das
ja,
ich mir definitiv
das
anschauen.
Das habe ich zum Glück nicht bekommen. Deswegen,
sind es wieder die Leverkusener und es fallen 6 Tore oder was?
Nee, ich darf das erste Spiel meiner dritten Gewinnerin, darf ich kommentieren. Aber ja, es ist einfach ein gebrauchter Tag gewesen für die Bremer und es sieht sportlich schwierig aus, sagen wir es mal so. Also man kann einfach heilfroh sein, dass St. Pauli auf den Deckel bekommen hat und dass zum Beispiel auch der HSV auf den Deckel bekommen hat, der da noch in Reichweite ist, dass die Wolfsburger auf den Deckel bekommen haben, aber man ist 3 Punkte vor dem Relegationsplatz und das Restprogramm ist schon knackig. Also man sollte wirklich jetzt zum Beispiel gegen den HSV sollte man bitte punkten, aber das ist leichter gesagt als getan.
Ja, das ist jetzt tatsächlich sowohl für die Kölner als auch für Bremen am kommenden Wochenende so eine Chance, ja, die ganze Saison so ein bisschen rumzureißen, sage ich mal. Weil Köln hat sich jetzt eben mit dem Sieg in eine Position gespielt, in der sie am kommenden Freitag gegen St. Pauli fast schon den Klassenerhalt sicher machen können. Dann wären es, wenn sie gewinnen sollten, 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und die Bremer ja ähnlich mit dem Nordderby. Du weißt ja, wir wissen ja, was dieses Spiel entfachen kann. Und wenn du das dann ziehst und an die Hamburger ranrückst, auch tabellarisch, dann ist natürlich die Stimmung auch sofort eine ganz andere. Und dann ist die Hoffnung da wahrscheinlich wieder aufgekeimt und größer denn je. Jetzt gerade hast du es gesagt, muss man es ja einfach auch sagen, ist ja schwarz auf weiß zu sehen. Bremen nur ein Platz über dem Strich und einfach auch jetzt nicht mit der Konstanz, mit den Ergebnissen in den letzten Wochen, dass du sagst, ja, das wird schon auf jeden Fall klappen. Es ist eine brenzliche Situation an der Weser.
Ja, und ich lasse mich gerne des Gegenteils vom Gegenteil überzeugen, aber es sieht aktuell nicht danach aus, als wäre Bremen spielerisch gut genug, um den für mich klaren Mentalitätskampfvorteil beim HSV irgendwie auszugleichen. Und deswegen macht mir das auch so ein bisschen Sorge, weil man hat das Gefühl, der HSV nimmt sowas mit einer anderen Leidenschaft an aktuell. Und wenn du dann halt nicht die spielerische Klasse hast, um das dann trotzdem auf deine Seite zu ziehen, dann wird es schwierig. Also ich hoffe sehr, dass sie das hinbekommen. Vielleicht Daniel Thun als ehemaliger HSV-Trainer auch noch so ein bisschen mit einer persönlichen Rechnung, die er offen hat. Aber wird sehr, sehr spannend, was da nächsten Samstag passiert.
Ja, noch ein Satz dazu. Also für Bremen ist ja der Klassenerhalt auf so vielen Ebenen überlebenswichtig, denn es muss in jedem Fall im Sommer ein großer Umbruch passieren, wahrscheinlich auch in der Führungsebene. Und der lässt sich natürlich deutlich einfacher und besser bewältigen, wenn die Ligazugehörigkeit in der Bundesliga bestehen bleibt, als wenn du da runter musst und sowieso finanziell nochmal ganz anders planen musst. Dementsprechend, ja, geht es für Bremen, so deutlich muss man das sagen, wirklich um alles. Also da könnte der ganze Verein richtig Schaden nehmen, wenn es da in Liga 2 geht, weil ohnehin einfach Veränderungen her müssen. Du sagst es, die spielerische Qualität, die Kaderzusammenstellung waren ja schon alles Themen zuhauf, jetzt auch über die gesamte Saison gesehen. Da muss einfach dringend was passieren und das geht natürlich besser, wenn man finanzielle Mittel und Anreize aus Liga 1 hat.
Ja, auch zum Beispiel fürs Preisschild eines Karim Koulibalys einen Einfluss. Also den hat jeder oligarchische Clubbesitzer aus Europa hat den schon auf Instagram angeschrieben, glaube ich. Also den will wirklich jeder gefühlt, wenn man den Sportmedien so glauben kann. Und wenn du dann halt absteigst, dann gibt es da schon mal einen ordentlichen Discount drauf.
Absolut. Also ja, da hängt einfach extrem viel dran. Ich bin sehr gespannt, wie die kommenden Wochen aussehen. Da gibt es eben die ein oder anderen spannenden direkten Duelle. Und ja, nicht ganz so ein direktes Duell, aber ein Top-Duell war es zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Und die Leverkusener haben es gezogen, in Dortmund sogar. Und dementsprechend sind sie mein dritter Spieltagssieger. Kasper Juhlmann war auch schon am vergangenen Spieltag einer der Gewinner für mich. Und jetzt haben sie es eben nochmal bestätigt. Also die Leverkusener Saison, wir hatten es vor ein paar Wochen auch mal angesprochen, drohte ja so ein bisschen auseinanderzubrechen. Kasper Juhlmann war schon angezählt, da hieß es, geht man sogar noch die gesamte Saison über jetzt mit ihm, trennt man sich im Sommer. Jetzt gerade hat er das Ganze wieder so ein bisschen rumgerissen und für die Werkself gilt es eben jetzt, jedes Spiel zu gewinnen, wenn möglich, immer wieder die 3 Punkte einzufahren, um noch die Chance zu wahren, in der kommenden Saison Champions League zu spielen, denn nicht weniger ist natürlich das vorgegebene Ziel. Jetzt gerade sind es immer noch 4 Punkte Abstand zu den Leipzigern, die auf Platz 4 sind, aber Leverkusen ist vorbeigezogen schon mal an den Hoffenheimern. Also der Trend geht wieder nach vorne und das natürlich gerade auch im Signal Iduna Park, da gewinnst du nicht mal eben einfach so. Dortmund hatte am Ende schon auch mehr vom Spiel, aber viel zu wenig offensive Durchschlagskraft, trotz Fabio Silva und Guirassy, die zusammen gestartet haben. Aber da kam einfach overall ein bisschen zu wenig und so gewinnt Leverkusen das da auswärts. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtige Punkte im Kampf um die Königsklasse.
Absolut, die Leverkusener, die zweite Mannschaft erst, die schafft, die Dortmunder zu besiegen nach den Bayern. Die haben es ja in Hin- und Rückspiel geschafft, sonst die Dortmunder noch ungeschlagen. Stimmt. Gegen den Rest der Liga. Von daher ein absolut wichtiger Sieg. Es ist irgendwie ja eine sehr komische Situation für die Dortmunder, weil du das Gefühl hast, in der Liga ist das Ding eigentlich schon durch. Nach oben, nach unten geht nicht mehr wirklich was. Ja. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie den zweiten Platz noch hergeben. Aber für die Leverkusener, wie du richtig gesagt hast, geht es natürlich um eine ganze Menge. Und vor 2-3 Wochen, eigentlich ehrlicherweise vor dem Wolfsburg-Spiel vergangenes Wochenende, haben eigentlich viele gesagt, Champions League ist wahrscheinlich schon durch. Kommt ihnen natürlich auch zugute, dass die Hoffenheimer so nachlassen gerade. Aber ja, da ist noch alles möglich aus Leverkusen-Sicht. Trotzdem haben sie natürlich jetzt, glaube ich, 4 Punkte Rückstand, ne, auf Stuttgart und Leipzig, deshalb wird schwierig, aber sie machen es gerade wieder besser und in Dortmund sind sie irgendwie häufig, weiß ich nicht, zeigen sie ein gutes irgendwie. Gesicht, hat man das Gefühl.
Ja, wird nicht einfach, aber die richtigen Schritte sind sie jetzt die letzten Wochen auf jeden Fall schon mal gegangen. Alles andere wird man dann sehen.
Ja, dann mache ich weiter mit meiner dritten Siegerin, denn es ist Marie-Louise Eter, die erste weibliche Cheftrainerin in einem Top-5-Club ist und das ja ist, glaube ich, international überall sehr umjubelt worden, völlig zu Recht. Übernimmt bei Union Berlin für Steffen Baumgart und ich will mich mal auf sie fokussieren, weil es wirklich auch eine coole Geschichte ist. Hat selber aktiv in der Frauen-Bundesliga viel gespielt, auch bei der Bremer Frauenmannschaft, da habe ich sie damals schon viel verfolgt irgendwie, hat dann bei Sky, glaube ich, auch als Expertin fungiert, da viel kommentiert und jetzt eben seit ein paar Jahren auch als Trainerin tätig. Aktuell eigentlich ja die U19-Trainerin von Union und darf jetzt eben interimsweise bis zum Sommer übernehmen, soll den Klassenerhalt fix machen für die Unioner, die zuletzt echt schwach unterwegs waren. Und es ist eine tolle Geschichte, die mich sehr, sehr freut für sie, die mich sehr freut, dass einfach dieser, viele haben jetzt gesagt, diese gläserne Decke durchbrochen ist, dass klar ist, das kann auch funktionieren. Man hat ja mit Sabrina Wittmann bei den Ingolstädtern schon seit einiger Zeit eine Trainerin, die da einen guten Job macht und die sich da auch etabliert hat, aber jetzt eben auch in einer absoluten Top-Liga. Und ich bin sehr gespannt, wie sie es macht. Ich bin gespannt, wie es auch über den Sommer weitergeht. Sie soll eigentlich, das stand vorher schon fest, die Frauenmannschaft der Unionerinnen im Sommer übernehmen, die in der Frauenbundesliga spielt. Mal sehen, ob das dann immer noch fix ist oder ob sie sich vielleicht sogar dafür empfiehlt, das länger zu machen bei den Männern. Aber jetzt auf jeden Fall mal alles Gute und ein toller Schritt von Union. Ja, von daher freue ich mich da sehr drüber.
Eine überragende Geschichte. Ich finde es auch richtig, richtig cool. Und noch cooler, dass du das dann ja gleich mal mit begleiten darfst. Also du bist dann direkt dabei, wenn Geschichte geschrieben wird. Und zwar eine richtig, richtig schöne Geschichte. Ganz egal, wie das sportlich jetzt abläuft in naher Zukunft. Denn die Unioner, du hast es gesagt, sind ganz schön am Wanken und da braucht es auch mal einen neuen Impuls. Und dass es jetzt Marie-Louise Hetter geworden ist, ist einfach toll. Das ist eine wundervolle Geschichte und das ist auch ein tolles Zeichen, auch international, wie du sagst, umjubelt. Also ich habe da von allen Seiten, überall aus der Welt Glückwünsche und Bekundungen positivster Art gelesen. Also das ist auch einfach nur genauso aufzunehmen und zu bewerten. Und allein deshalb bin ich jetzt noch mal ein bisschen mehr Union-Fan geworden und hoffe mal, dass sie sich jetzt auch sportlich wieder fangen können. Es wäre einfach eine noch viel coolere Geschichte, als es sowieso schon ist. Und finde ich sehr cool und natürlich vollkommen richtig, dass du Marie-Louise Hetter hier als Spieltagssiegerin mit reingenommen hast.
Genau, nächsten Samstag 15:30 dann das Spiel gegen Wolfsburg.
Und bei denen sieht es ja gerade zappenduster aus. Danke für die Überleitung, Moritz. Wir sind bei den Verlierern angelangt und sofort sind wir wieder in Wolfsburg gelandet. Natürlich, wie sollte es in dieser Saison anders sein, möchte man fast schon sagen. Ich habe Dieter Hecking nochmal rausgeschrieben. Soll ich die Wölfe overall rausschreiben? Es ist egal, der VfL Wolfsburg, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das wirklich sage nach dem 29. Spieltag, steht unmittelbar vor dem Abstieg in Liga 2. Das kannst du doch keinem erzählen. Das ist doch Wahnsinn. Die haben Transferausgaben in den letzten Jahren. Das haben Mannschaften wie St. Pauli, wie Union Berlin in ihrer Vereinshistorie noch nicht erreicht. Und dann steigen die ab. Also so langsam glaube ich dran, weil das ist ja wirklich gar nichts. Gar kein Lebenszeichen, gar keine Energie, gar keine Punkte.
Ja, haben jetzt 21 Spiele in Folge ein Tor kassiert. Das ist schon auch ein Brett, ist auch eingestellter Negativrekord, zumindest vereinsintern. Ja, ich finde gerade die erste Hälfte war echt schockierend dagegen Frankfurt, weil sie wirklich einfach schlecht verteidigt haben. Mario Rieker bei uns in der Konferenz hat das kommentiert. Liebe Grüße, war hier auch schon im Podcast zu Gast. Hat auch gesagt, also mit Erstliga-Fußball hat das nichts zu tun in der Verteidigung. Gerade wenn man sich den zweiten Gegentreffer anschaut. Dieser Freistoß, tolle Variante von den Frankfurtern, die den so aus dem Halbfeld dann eigentlich so halb hoch an der Mauer vorbeischieben und dadurch Johnny Burkhardt zum Torschuss kommt. Ja, also da musst du besser drauf vorbereitet sein, da musst du wacher sein, da haben sie erstmal alle zugeschaut, dann Grabara hält den gut und dann dieser Abpraller, ist immer auch ein bisschen Glück dabei, wo der hingeht, aber da stehen halt 7 Wolfsburger um diesen Abpraller rum und der Frankfurter kommt als erstes an den Ball und haut ihn rein. Also das ist dann schon auch wirklich sehr, hat sehr die Anzeichen eines Absteigers. Der Relegationsplatz ist jetzt zum Glück nicht weiter weggerückt durch die Niederlage der Paulianer. Haben ja sogar noch Punkte gut gemacht. die Wolfsburger.
Stark vom VfL.
Es ist tatsächlich nicht so unwichtig, weil es jetzt fast gleich ist, das Torverhältnis. Ja, das stimmt. Es sind immer noch 4 Punkte. Sie müssen unbedingt diese nächsten Spiele gewinnen oder zumindest in diesen nächsten Spielen gewinnen, damit sie am letzten Spieltag gegen St. Pauli noch überhaupt in Reichweite sind, da in Richtung Relegationsplatz anzuklopfen. Aber vielleicht ist es eh schon zu spät, weil die Heidenheimer schon an allen vorbei getauscht
sind. Ja, bei mir schlägt hier gerade der Kirchturm. Es ist kurz vor 12 für die Wolfsburger. Die müssen jetzt liefern. Es ist wirklich, ich kann es fast gar nicht glauben, dass wir diese Sätze hier aussprechen müssen. Aber der VfL Wolfsburg ist unmittelbar davor, in Liga 2 abzusteigen. Jetzt geht's, du hast es schon gesagt, gegen Union Berlin mit Marie-Louise Hetter. Ihr Vorgänger, Steffen Baumgart, ist mein nächster Verlierer, weil, entlassen als Trainer. Da rutschte dann mal in die Spieltagsverlierer bei der Zwei-Mann-Mauer. Ich finde, ein Schritt, den ich so nicht ganz kommen gesehen habe, aber der schon auch Sinn macht. Du hast es angesprochen, Union auch wirklich einfach nicht gut in den letzten Wochen unterwegs. Und bei Steffen Baumgart ist so ein bisschen, finde ich so ein bisschen schade, wie seine Trainerlaufbahn sich entwickelt hat. Ich mochte den damals wirklich auch unglaublich gerne bei Paderborn, bei Köln. Das war so ein frischer Wind in der Fußballbubble und der hat so viel Spaß gemacht. Ich finde, er ist so ein bisschen von dem sympathischen Assi, in Anführungsstrichen, ne, der so ein bisschen so ein Fußballatze einfach ist, wo man so denkt, ja, der spricht so irgendwie so aus der Seele, wie die Kreisliga-Jungs da am Seitenrand mit 3 Bier. Und es ist einfach geil und du hörst ihm gerne zu. So ein bisschen zu so einem verbitterten angenervten Onkel geworden, sage ich mal, ne, der dann immer nur noch stänkert und irgendwie so eine Miene zieht. Finde ich ein bisschen schade, weil ja, man ist nicht ganz umsonst bei mehreren Bundesliga-Vereinen angestellt und da mehr oder minder auch erfolgreich, aber irgendwie ist so dieser dieser Glanz, der es ja gar nicht war, sondern genau dieses Besondere um ihn herum als Person so ein bisschen verblasst, wie ich finde.
Ja, also sagt sich jetzt natürlich ein bisschen leichter, wenn er weg ist, aber ich glaube auch, dass der so eine gewisse Haltbarkeit nur hat als Trainer. Bei Paderborn hat er das ein bisschen länger hinbekommen und danach aber hat man das Gefühl, dass er dann schon auch irgendwann stellt sich das alles so ein bisschen ein. Sportlich war das jetzt nie die Offenbarung in der ersten Liga. Das war meistens eher bieder und passt dann schon auch ein bisschen zu den Vereinen, die er trainiert hat, vor allem jetzt auch zur Union. Und wenn du dann, wie du sagst, so eine Art hast, die wird auch nicht für immer funktionieren, glaube ich. Gerade wenn die nicht mehr so positiv ist, wie sie vielleicht mal war. Ist jetzt alles Außenwahrnehmung, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber
ja, ich will ihn auch, um Gottes Willen,
nicht kritisieren,
das wäre vermessen, ne? Aber so wirkt es manchmal so ein bisschen auf mich.
Ja, voll, gehe ich absolut mit und wir können ja nur das von außen bewerten, aber ich glaube einfach, er ist kein Trainer, der jetzt nochmal 5+ Jahre irgendwie einen Verein prägen wird, wobei das ja heutzutage eh absolute Seltenheit ist. Ja, und deswegen glaube ich aber auch, dass dieser Schritt von Union jetzt gemacht wurde mit Blick auf die Zukunft, mit Blick auf die nächste Saison, weil es eben, also da wird halt gesagt, jo, Marie-Louise Ether muss jetzt hier den Klassenhalt sichern. Ja, die sind 7 Punkte vor dem Relegationsplatz. Das ist jetzt nicht so, als ob die hier absolut am Straucheln sind. Platz 11, da sind noch ein paar Teams hinten dran, die da noch dazu alle an dir vorbeiziehen müssten. Also es ist jetzt sportlich nicht ganz so brisant, wie es, glaube ich, gemacht wurde. Es ging dann eher darum, dass sie halt in den letzten Wochen, ich glaube, 2 Siege aus 14 Spielen oder so, einfach eine sehr schwache Form gezeigt haben und man dann auch sagt, okay, das ist jetzt auch nichts, mit dem wir jetzt groß zukunftsmäßig planen und deswegen machen wir jetzt diesen Schritt, um da nochmal was Neues zu machen und dann schaut man eben im Sommer, wie es dann weitergeht.
Ja.
Holt man Bo Svensson zurück.
Ja, oder von Urs Fischer träumen sie wahrscheinlich. Denn,
ja. 5 Millionen Ablöse an die Mainzer für Urs Fischer und dann geht es weiter.
Gut, Sandro Wagner ist ja auf dem Markt. Also
vielleicht ist das eine Option. Darf ich jetzt mal ein paar Verlierer machen?
Ja, komm, hau mal ein paar raus.
Ja, okay.
Ich bitte darum. Gut.
Dann, ich habe hier die glorreichen 3 Mittelfeldmannschaften. fangen wir an mit dem FC Augsburg, die ja eine ziemlich wilde Partie am Freitagabend gespielt haben gegen Hoffenheim, da mit 2-0 geführt haben, dann vor der Pause noch die 2 Gegentreffer zum Ausgleich kassiert haben und dann vor allem Verlierer, weil Claude Maurice in der Schlussphase den Elfer verschießt und sie somit nur 1 Punkt holen. Bei den Augsburgern, ja, die sind 1 Punkt vor Union. Auch so im Niemandsland geht es halt auch nicht mehr um so viel, ehrlicherweise. Also ich glaube, alles, was du dir da jetzt noch mit Abstiegskampf einredest, ist eher so ein bisschen, um die Truppe irgendwie wach zu halten. Aber so richtig, richtig heikel ist es nicht und nach oben geht auch nichts mehr. Von daher schwierige Phase, aber halt irgendwie auch absolut typisch Augsburg. Also so Augsburg auf Platz 10, nach oben, nach unten, geht nichts. Das ist so die Definition irgendwie, woran ja. Ich denke, wenn ich Augsburg sehe. Aber ganz konkret dieses Spiel eben, hätte man gewinnen können, wenn man am Ende den Elfer verwandelt.
Ja, wir hätten nicht in Richtung Europa reden sollen bei den Augsburgern. Sofort wieder irgendwie die Scheuklappen drauf und erst 2 Tore Vorsprung verspielen und dann hinten raus noch den Elfmeter verschießen. Bloß nicht Platz 7, wie so viele Vereine da in diesem Mittelfeldblock.
Ja, um Platz 7 muss sich mein zweiter Verlierer auch keine Sorgen machen. Die Gladbacher sind damit gemeint. Die sind auf Platz 14 und ja, so ein kleines bisschen Sorgen machen müssen sich vielleicht schon noch. Es sind 5 Punkte auf dem Relegationsplatz, aber sie haben ja in Leipzig verloren, haben ganz gut mitgehalten. Es war trotzdem auch defensiv dann ein bisschen löchrig. Die Leipziger haben schon sehr viel Druck gemacht und am Ende dann durch Diomande ein schönes Tor geschossen. Das hat sich abgezeichnet und deswegen die Gladbacher für mich Verlierer, weil sie echt auch, also haben jetzt ein paar Mal unentschieden gespielt vorher in der Liga, 3-mal. aber haben halt wirklich auch nicht so begeistert dieses Kalenderjahr und trotzdem sind sie da unten nicht komplett reingerutscht. Also haben wir ja auch öfter uns schon am Kopf gekratzt und gefragt, was da eigentlich Sache ist. Und bin ich auch gespannt, ob man Polanski über den Sommer hinaus als Trainer behält, weil so richtig berauschend ist es nicht, was sie unter dem spielen.
Nee, so eine richtige Entwicklung ist nicht zu sehen. Ist wirklich auch ein bisschen so eine Frage des Kaders, ne? Gibt der noch viel mehr her? Ich weiß es nicht. Jetzt werden sie Reiz auch noch verlieren im Sommer. Haben ein paar Lichtblicke mit zum Beispiel einem Valmoja. Also, ja.
Kastrop sehr gut die letzten Wochen.
Stimmt. Also, da gibt es wirklich Spieler, die machen Spaß und da könnte was gehen. Sie brauchen jetzt unbedingt mal diesen einen befreienden Sieg. Weil, wenn sie noch so 3-4 Punkte holen, dann sind sie durch, meiner Meinung nach. Sehr wahrscheinlich zumindest. Der muss jetzt einfach mal kommen, die nächsten Wochen. Dann müssen sie auch nicht immer mit so einem Stirnrunzeln hier durch die Weltgeschichte laufen. Denn ja, so ist natürlich fies. Die Kölner haben wir angesprochen, die stehen jetzt in der Tabelle vor den Gladbachern. Das sorgt natürlich immer für kleine Sorgenfalten auf dem Fohlengesicht.
Ja, dann mache ich direkt noch meinen dritten Verlierer hinterher, denn das ist der nächste Gegner der Gladbacher. Das sind die Mainzer. Die haben eine Streak verloren, auch an diesem Wochenende. Haben, glaube ich, 10 Pflichtspiele lang nicht mehr verloren. Die letzten 5 Pflichtspiele alle gewonnen. Das ist schon auch einfach krass. Das ist dieser Urs Fischer-Effekt, von dem wir alle reden. Und haben es wirklich gut gemacht. Zum Beispiel gegen Sigma Olomouc. Anton, kannst du dich noch erinnern?
Sehe ich hier gerade. Das war die schönste Zeit. Die schönste Zeit.
In der Spieleübersicht. Ja, sie haben zu Hause mit 0-1 verloren gegen Freiburg. Also es war wirklich ein sehr, sehr trockenes Spiel. Freiburg durch einen langen Einwurf, das wird ja immer mehr zum Mittel, zum Sieg geköpft. Lukas Höhler und die Mainzer ja vergeblich angelaufen. Es war richtig trocken. Viel Zeitspiel auch von den Freiburgern. Also müssen wir nicht viel mehr drüber reden. Aber die Mainzer das erste Mal seit dem 13. Februar verloren. Also genau vor 2 Monaten.
Ja, und das zeigt ja, genau, das zeigt ja aber auch nochmal, wie gut die Freiburger gerade drauf sind. Ne? Haben wir jetzt auch nicht als Gewinner geführt, weil du schon, wie gesagt, also das Spiel war jetzt kein Leckerbissen, aber gegen diese Mainzer in Mainz auch noch zu gewinnen, war einfach jetzt über Monate gar nicht so leicht und die Freiburger haben es geschafft. Also auch da nochmal ein Lob für sie. Für Mainz natürlich, ja, auch schade, haben wir da auch wieder in Richtung Europa geredet und zack, verlieren sie. Also das lassen wir dann einfach jetzt in Zukunft, wobei bei Freiburg und Frankfurt müssen wir eben drüber reden. Wer macht das Rennen um Platz 7? Weil die beiden werden es dann, so wie es aussieht, unter sich ausmachen. Dann hole ich nochmal meinen letzten Spieltagsverlierer mit rein. Ich habe sie jetzt einfach mit reingenommen, weil ja sie da stehen, wo sie stehen und weil sie auf den Sack bekommen haben, auf gut Deutsch gesagt. Der FC St. Pauli, Entschuldigung, ist ja einfach nochmal bei mir als Spieltagsverlierer gelandet. Ja, sie sind auf dem Relegationsplatz. Sie haben zu Hause 0-5 verloren. Klar, gegen die übermächtigen Bayern. Aber sie brauchen eben dringend Punkte und das Torverhältnis, du hast es angesprochen, könnte auch nochmal wichtig werden. Also sich da die 5 Dinger zu fangen, ist auch nicht ganz so toll. Sie haben jetzt, das ist ja immer so bei diesen engen Duellen da im Tabellenkeller, in der nächsten Woche die große Chance am Flutlichtfreitag dagegen, die Kölner einen Riesensprung zu machen. Aber es sieht eben auch bei den St. Paulianern in den vergangenen Wochen nicht so gut aus. Der letzte Sieg schon ein ganzes Weilchen her, damals noch gegen Hoffenheim, 24. Spieltag. Da waren diese Siege gegen Bremen und dann gegen Hoffenheim, wo man plötzlich dachte, jetzt sind die wieder aus dem Gröbsten raus, schon fast. So weit war es noch nicht, aber sie haben jetzt ähnlich wie die Heidenheimer es gerade tun, da noch so ein bisschen ja, Lebenszeichen gegeben, die jetzt wieder so ein bisschen verblasst sind. Also es wird richtig eng, auch für St. Pauli. Mal sehen, was Wolfsburg macht, mal sehen, was Bremen macht. Also ja, Spannung pur im Tabellenkeller und St. Pauli einfach hier aufgrund der höchsten Niederlage des Spieltags nochmal als Verlierer geführt.
Ja, zu Recht. Wäre natürlich die Möglichkeit gewesen, die Wolfsburger noch mehr irgendwie auf Abstand zu halten. Klar, man spielt gegen Bayern, alles gut, aber hat auch schon engere Spiele gegeben. Ich kann mich da entweder was letzte oder vorletzte Saison erinnern, wo die Bayern so ein Distanztor von Musiala brauchten, um da 1-0 zu gewinnen. Das war dann jetzt schon deutlich klarer, dieses Spiel, gerade auch mit dem Hintergrund, dass die Bayern viel rotiert haben. Aber ja, gegen die Bayern kannst du mal verlieren in dieser Saison. Und deshalb, glaube ich, muss man die Punkte da woanders holen.
Ja, also ich werde meine Punkte zwar nicht in Flensburg holen, aber so eine dritte Halbzeit mit einem Bierchen mit dir würde ich schon nehmen.
So ein Flensburger Pilz ist was Gutes.
Ja, plopp.
Ach, die dritte Halbzeit ist mir eh die liebste.
Und da gibt's ja noch die internationale Woche, über die es zu sprechen gilt. Sie liegt hinter uns, sie liegt auch vor uns. Und es sind einige deutsche Teams im Einsatz. Und Moritz, was soll man sagen? Alle deutschen Teams, die in Champions League, Europa League und Conference League im Einsatz waren, haben gewonnen. Farmers League, das war einmal, mein Lieber. Wir sind wieder wer.
Ja, wobei in Freiburg wird schon auch gefarmt, glaube ich. Also da ist schon auch...
Ah, stimmt, aber naja, ne? Also da wollen wir jetzt mal nicht Korinthenkacker sein, aber...
Nee, auf keinen Fall.
Nein, natürlich das Spiel, was alles überragt hat. Die ganze internationale Weltpresse des Fußballsports. Es ist meiner Meinung nach das größte Vereinsduell im Fußball, das es gibt. Real Madrid gegen den FC Bayern München und... Die Bayern haben erstmals seit 14 Jahren wieder gegen Real Madrid gewonnen und das auch noch im Bernabeu. Ein 2:1 steht am Ende im Viertelfinal-Hinspiel zu Buche. Und ja, wie ist deine Analyse des Spiels? Ich finde, ich bin zwiegespalten, ganz ehrlich.
Also erstmal, bevor wir jetzt hier in die Analyse gehen, will ich kurz den Fan in mir zu Wort kommen lassen. Das war eins der geilsten Fußballspiele, die ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe. Das war so unfassbar geil anzuschauen. Dramatik pur, wie es hin und her ging. Sehr geil auch kommentiert von Hannes Herrmann, finde ich, bei Amazon Prime, der wirklich auch diese Emotionen mit reingebracht hat, wie oft der Neuer gerufen hat, als Manu da irgendwie abgetaucht ist und Mbappé hat verzweifeln lassen. Hat richtig Bock gemacht. Die Bayern auf der anderen Seite auch ein tolles Spiel. Zwiegespalten, glaube ich, beschreibt es ganz gut. Ich glaube, das Spiel hätte es verdient gehabt, 10-7 auszugehen für die Bayern.
Absolut.
Das wäre dann, glaube ich, ungefähr, wenn man sich die Chancen anschaut und auch die Qualität der Chancen, wäre dann okay gewesen. Es ist okay, also es ist auf jeden Fall gut. Ich meine, du hast ja auch vorher gesagt, ein Unentschieden würdest du unterschreiben. Ich glaube, jeder Bayern-Fan hätte vorher gesagt, ja, ihr gewinnt mit einem Torunterschied im Bernabeu. Klar, nehme ich sofort. Wenn man dann das Spiel sieht, und so ist es dann halt immer, dann wäre man gerne mit einem höheren Sieg da rausgegangen, einfach weil zum einen die Chancen da waren, gerade noch als es noch keine Führung vielleicht gab zum Beispiel, denkt man natürlich auch sofort an die Chance von Upamecano, der halt nun mal einfach Verteidiger ist. Also ich glaube, die Tore, die er mit seinem Fuß geschossen hat in seiner Karriere, die kannst du an einer Hand abzählen. Und das hat man dann da leider gesehen. Und hinten raus, glaube ich, dann auch, weil es zu wild war. Also sie haben viel zu viele Räume gelassen, diese Konter ausspielen selber, weil man noch Tore schießen will, klar. Aber sie haben Real auch echt viel zu viele Chancen gegeben, wenn Neuer nicht so einen Sahnetag hat. Auch dieser Abschluss von Mbappé, wo er da aus der Mitte den schlänzt und Neuer wirklich nur hinterher schaut und der knapp neben Pfosten aufsetzt, der Ball. Das ist viel zu fahrlässig, viel zu sehr die Kontrolle abgegeben. Das hätte so in die Hose gehen können. Von daher, man nimmt das mit, das ist keine schlechte Ausgangssituation, aber es war sowohl vorne Chancenverwertung als auch hinten Chancen zulassen nicht gut genug eigentlich. Trotzdem natürlich eine gute Ausgangslage.
Besser kann man dieses Spiel nicht analysieren. Chapeau an dich. Alles, was du gesagt hast.
Mach doch du mal den Ausblick aufs Rückspiel.
Gerne. Also, wie du schon sagst, vor diesem Hinspiel hätte ich dieses Ergebnis mit Kusshand genommen und wäre mit so einem Ergebnis auch richtig selbstbewusst ins Rückspiel gegangen. Aber du hast gerade die Sachen schon aufgezählt, die auch so ein bisschen Nervosität wieder aufkeimen lassen. Denn Real hatte die Chancen. Neuer ist über sich hinausgewachsen. Das brauchst du auch, um gegen Real zu gewinnen. Also das wird auch im Rückspiel wieder vonnöten sein, egal wie das Hinspiel jetzt ausgegangen ist. Aber eben weil diese Räume da waren, weil Real wirklich auch eine Menge guter Torchancen hatte, bin ich weit davon entfernt zu sagen, Bayern ist durch sowieso nicht, ist klar. Aber ne, schon mit einem Bein im Halbfinale, das ist für mich fast wie ein Unentschieden. sage ich ganz ehrlich. Also Real ist jederzeit in der Lage, da 2-3 Dinger zu machen. Müssen wir nicht drüber reden, diese unfassbare Qualität von Vini Junior, von Mbappé, von Valverde und Co. So eine Durchschlagskraft nach vorne, so eine Power. Aber trotzdem, natürlich, das muss man einfach immer wieder sagen, der erste Sieg seit 14 Jahren im Bernabeu, das ist ja überragend auch von den Bayern und das war auch verdient. Und sie waren über weite Strecken auch das bessere Team, gerade in der ersten Halbzeit. Und dementsprechend bin ich natürlich guter Dinge jetzt auch fürs Rückspiel. Aber auch hier fällt es mir wieder unfassbar schwer, in irgendeiner Form eine klare Prognose abzugeben, weil diese beiden Teams einfach so unglaublich gut sind, dass in beide Richtungen alles passieren kann. Ich freue mich einfach drauf.
Auf jeden Fall, ich glaube auch, dieses eine Torunterschied ist nicht genug, dass man da jetzt wirklich von einem klaren Vorteil sprechen kann. Du kannst dir natürlich eins erlauben, in Anführungszeichen. Zwei Tore wären da mit Sicherheit besser gewesen, weil du dann eben immer noch vorne bist. Wenn du mal eins kassiert hast, kannst da dann nochmal ein bisschen was verändern und hast trotzdem noch diesen Vorsprung. Bisschen bitterer Beigeschmack ist für mich, dass Vinicius Junior nicht gelb gesperrt ist. Also das war für mich schon ein kleiner Skandal. Er hat da echt sich mehrere Sachen erlaubt, mehrmals gelb gefordert, hat dieses absichtliche Handspiel, wo der Schiedsrichter Handspiel pfeift, nachdem Vini den auf dem Boden festhält, den Ball. Das ist halt per Regelwerk eine ganz klare gelbe Karte. Das muss unbedingt, hätte das geahndet werden müssen. Finde ich dann auch schade, weil da gibt es für mich auch keinen Spielraum. Wenn du so blöd bist, dann musst du dafür gelb geben. Dieses Gelb-Fordern wird ja schon völlig ignoriert, obwohl es im Regelwerk steht. Aber bei sowas, finde ich, hätte man es dann machen müssen. Der wäre raus dann gewesen im Rückspiel. Das wäre dann ein Riesenfaktor gewesen. Das wäre, glaube ich, mehr wert für mich als ein Tor mehr für die Bayern.
Ja.
Weil der macht mir so am meisten Angst irgendwie, wenn ich dann an Real denke, weil der halt einfach an einem guten Tag nicht zu halten ist. So ist es jetzt Tchouaméni, was schon auch interessant ist. Der fehlt gelb gesperrt. Ja, aber kleiner Beigeschmack für mich, weil Vini da, finde ich klar, die gelbe hätte sehen müssen. Man kann ja nochmal ganz kurz sagen, auch ein bisschen Glück auf Bayern-Seite, dass Tah nur gelb bekommt für diesen Treffer gegen Mbappé, der schon recht hoch war. Ich glaube, das war dann so die Linie des Schiedsrichters, von daher gleicht sich das dann vielleicht aus.
Ja, vielleicht ist das dann am Ende beides richtig, was du ansprichst. Also Vini hätte da sicher gelb bekommen müssen. Bei Tah kann man definitiv auch über Rot sprechen. Ja, so haben wir jetzt die beinahe beiden bestbesetztesten Mannschaften zum Rückspiel. Ist ja auch was Schönes. Und ja, wie ich eben schon meinte, also ich freue mich drauf. Ich bin auch guter Dinge aus Bayern-Fansicht. Aber da ist noch lange, lange, lange nichts entschieden. Deswegen anfangs, wie ich gesagt habe, zwiegespalten. Weil es wäre auch ein Sieg mit mehr Torenvorsprung drin gewesen. Genauso wäre aber auch andersrum eine knappe Niederlage oder halt ein Sieg für Real drin gewesen, wenn Neuer da nicht wieder einmal über sich hinauswächst. Deswegen gutes Ergebnis, aber noch lange nichts gewonnen für die Bayern und ich bin sehr gespannt, wie das dann am Mittwoch aussehen wird. Heimvorteil natürlich auch nochmal ein Faktor für die Bayern jetzt im Rückspiel. Dann schauen wir nochmal kurz auf die anderen Spiele. Meinst du, Kai Havertz hätte den Siegtreffer in Lissabon erzielt, wenn der schon 90 Minuten in den Knochen hätte?
Auf keinen Fall. Also das kennen wir ja von ihm. Da kann er dann einfach nicht mehr so diesen Laufweg machen.
Stark von Sané.
Dass er da so spät noch reinkam. Ja, es war, glaube ich, eine relativ ausgeglichene Nummer. Arsenal schon besser gewesen, auf jeden Fall. Aber Sporting, haben wir vorher gesagt, ist trotzdem nicht zu unterschätzen. Die können schon Fußball spielen und jetzt in Lissabon. Nee, stimmt gar nicht, in Lissabon haben sie verloren. Gut, dann bei den Gunners.
Wird hart.
Natürlich klarer Vorteil Arsenal, aber Sporting hat schon Waffen. Also Arsenal natürlich eine krasse Defensive, aber ich bin gespannt. So ganz durch ist es noch nicht.
Dann hatten wir noch zwei richtig interessante Spiele. Starte ich mal mit PSG gegen Liverpool. Das ist ja der potenziell nächste Gegner der Bayern, wenn es die Bayern denn schaffen. Also einer der beiden. Und es sieht alles nach PSG aus. Ich finde unfassbar, was für eine Wucht diese Mannschaft hat. Also, wenn wir darüber sprechen, dass es Spaß macht, dem VfB Stuttgart zuzuschauen, dann kann man mit Fug und Recht behaupten, das sieht bei PSG ähnlich aus. Also ich bin ganz ehrlich, selbst wenn die Bayern das jetzt gegen Real schaffen, gegen PSG sehe ich sie fast schon nicht als Favorit, als klaren Favorit zumindest nicht, weil das so eine unfassbare Mannschaft ist und die sich auch wieder so gefangen haben, so stabilisiert haben. Also ganz ehrlich, Ich glaube, der Sieger des Halbfinals zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain wird die Champions League gewinnen.
Ja, sehr cool, dass du den Vergleich zu den Stuttgartern ziehst, weil ich hätte jetzt das Gleiche getan und hätte gesagt, wenn du Sebastian Hoeneß lobst, was der da für einen geilen Fußball spielen lässt und wie er die auch zu einer Einheit gemacht hat, dann kann man das auch mal bei Luis Enrique machen, weil der diese Mannschaft wirklich zu einer Mannschaft gemacht hat. Das erste Mal eigentlich seit PSG den arabischen Geldregen bekommen hat, ist es, finde ich, wirklich so eine Einheit, die eben deshalb letztes Jahr Champions-League-Sieger wurde und auch jetzt wieder richtig stark performt. Das hat alles Hand und Fuß, da greift ein Zahnrad ins andere, das ist richtig gut. Und man muss auf der anderen Seite auch sagen, Liverpool, also die liegen schon am Boden und werden dann nochmal ordentlich zertreten von Paris.
Ja, natürlich eine ganz merkwürdige Saison, was die Liverpooler Seite angeht, aber ja, Paris eben mit dieser Wucht auch unfassbar. Ich bin sehr gespannt auf hoffentlich ein Duell mit den Bayern im Halbfinale. Dann haben wir noch das spanische Duell. Barcelona gegen Atletico Madrid. Und ja, da hatten wir auch schon eine Menge drüber gesprochen. Es sind die Barca-Atletico-Wochen in Spanien und international in der Champions League. Und Atletico hat tatsächlich im Camp Nou mit 2-0 gewonnen. Natürlich begünstigt von der roten Karte für Cubarsí. Und jetzt wird es richtig eng für Flick und Co.
Ja, also auch da, finde ich, ist es ähnlich vielleicht wie bei den Bayern und bei Real. Haben beide Mannschaften Potenzial für so Ausreißer nach oben, dass du nicht sagen kannst, das ist jetzt irgendwie ein großer Vorteil. Atletico natürlich eine gute Defensive, aber auch in dem Spiel, im Hinspiel, ging es um Chancenverwertung Barças, die halt einfach nicht gut war. Also sie haben ihre guten Möglichkeiten und dann teilweise gut gehalten, oft aber auch einfach zu unpräzise Abschlüsse. Da kann man dann auch nicht von einer defensiven Masterclass von Atletico reden. Ich glaube, es waren irgendwie 19-6 Torschüsse oder so. Und wenn du da dann halt 0-2 rausgehst aus dem Spiel, dann bist du bedient und hast halt eben auch einfach im Abschluss was schlecht gemacht. Da waren schon einige gute Möglichkeiten dabei. Und auch ohne Cubarsí, glaube ich, haben die im Rückspiel noch alle Möglichkeiten. Aber Atletico hat halt gar kein Problem damit, im eigenen Stadion zu kontern. Deswegen müssen die höllisch aufpassen. Aber an sich räume ich Barca noch alle Chancen ein, auf jeden Fall.
Ja, denke ich auch. Also das haben ja auch die letzten Duelle jetzt schon gezeigt. Da dürfen wir uns, glaube ich, auch nochmal auf ein offensives Feuerwerk freuen. Aber natürlich Top-Ausgangslage für Atletico, die damit auch echt mal wieder diese Turniermannschafts-DNA zeigen. Ne, klar, hast jetzt da die rote Karte für Barca und dann machen sie nur das 2-0 draus, aber sie gewinnen eben im Camp Nou. Das ist auch mit einem Mann Überzahl manchmal gar nicht so leicht. Dann springen wir nochmal in die Europa League. Ich hatte es ja anfangs schon gesagt, ein guter internationaler Spieltag für die deutschen Mannschaften. Der SC Freiburg gewinnt zu Hause mit 3-0 gegen Celta Vigo und da war eine Stimmung, sage ich dir, im Stadion. Ja. Wahnsinn, was da abging. Es hat richtig Bock gemacht. Also da hat das Europa-Park-Stadion dem Namen aller Ehre gemacht und in der Europa League mal richtig abgeliefert. Ich hätte es auch nicht für möglich.
Also die Stimmung war so gut wie auf der Achterbahn im Europa-Park? Oder
ja, wenn besser. Knossi da seine Hand in dieses Dings hält und da so eine Ausstellung macht, dann wahrscheinlich schon. Keine Ahnung, wie ich darauf komme, aber irgendwie hatte ich mal gesehen, wie er da so seine Hand verewigt hat. Deswegen war das halt das Erste, was mir in den Sinn kam. Ich war leider noch nicht im Europapark. Muss ich nochmal abchecken, ob die Achterbahnen da ähnlich viel Adrenalin versprüht haben wie die Freiburger Fans nach diesem 3-0-Sieg. Wahnsinn, also das ist doch mal ein tolles Ausrufezeichen. Und ich hatte vorhin die Freiburger schon mal gelobt. Das war natürlich auch schon ein bisschen hierauf bezogen. Wir hatten diese knappe Niederlage gegen die Bayern, aber davon haben sie sich überhaupt nicht brechen lassen. Im Gegenteil, haben dann mal richtig abgeliefert gegen Celta Vigo und jetzt auch gegen Mainz, wie wir schon besprochen haben. Diese Mannschaft ist seit Jahren so unglaublich gut geführt und gefestigt und sie belohnen sich jetzt vermutlich, wenn alles glatt läuft, mit dem ersten Europa-League-Halbfinale der Vereinsgeschichte. Das ist eine tolle Erfolgsgeschichte und freut, glaube ich, jeden deutschen Fußballfan.
Ja, und zusammen mit den Mainzern, auf die wir gleich noch kommen, auch super wichtig für die für die UEFA-Wertung, wenn es darum geht, wer den fünften Champions-League-Platz bekommt. Da waren die deutschen Vereine oder die deutsche Liga ja quasi eigentlich schon raus. Jetzt, wenn die Bayern tatsächlich Real schlagen sollten, wenn Freiburg auch Celta Vigo schlägt, da geht es ja im Duell mit den Spaniern, wäre da noch was möglich. Also man muss dann gucken. Ich glaube, jetzt alleine weiterzukommen und die Spanier auszuschalten reicht nicht, aber trotzdem ist es auf jeden Fall richtig gut gelaufen. Es war das erste Mal überhaupt, dass drei deutsche Viertelfinalisten im Hinspiel alle gewonnen haben. Von daher, Gratulation. Und wenn man eben jetzt noch auf die Mainzer schaut, die auch 2-0 gewonnen haben gegen Straßburg, auch quasi ein Meister, ein Nachbarschaftsduell einigermaßen. Habe auch jetzt so einen Post gesehen von einem Mainzer Fanclub, die zum Rückspiel mit dem Boot anreisen.
Ja, das ist überragend.
Einfach in Mainz setzen sie sich auf den Rhein und fahren den Rhein runter. irgendwie 8 Stunden Bootsfahrt oder sowas, aber halt richtig entspannt. Da wird halt bestimmt auch das ein oder andere Tröpfchen Kaltgetränk fließen, vermute ich mal. Von daher geile Aktion und tolles Hinspiel der Mainzer.
Ja, und ich will auch nur noch mal sagen, also Celta Vigo und auch Racing Strasbourg sind jetzt nicht irgendwie Laufkundschaft, ne? Die sind schon in ihren Ligen jetzt nicht absolut in der Top-Riege mit dabei, aber Vigo zum Beispiel auf 6, ich glaube Strasbourg auf 8 und dementsprechend einfach eine Riesenleistung. Ich freue mich, du hast es gesagt, erstmals, dass drei Bundesligisten im Viertelfinale gewinnen. Das ist toll, ich gönne den Mainzern und Freiburg jeden Erfolg und das wäre einfach klasse, wenn wir da in jedem internationalen Wettbewerb unter die Top 4 vorrücken könnten mit deutschen Vereinen. Mal sehen, ich bin sehr gespannt. Da ist auch noch Vorsicht geboten, würde ich mal behaupten. Das kann auch ganz schnell kippen, so ein Ding, gerade bei den Mainzern. Aber wir dürfen, glaube ich, zu Recht guter Dinge sein.
Ja, voll. Auch irgendwie spannend. Die Freiburger in der Liga 2 Punkte von Platz 7 entfernt, sind im Pokal-Halbfinale und im möglicherweise Europa-League-Halbfinale, wenn es jetzt nicht komplett in die Hose geht.
Ja, stimmt.
Also halten sich damit auch noch ein paar Chancen offen auf Europa, die vielleicht sogar besser sind oder leichter zu ergreifen als die über die Liga.
Ja, Freiburg spielt Champions League, ne? Europa League gewinnen und dann zack. So einfach kann es gehen.
Oder sonst halt Pokal gewinnen und Europa League. Also da irgendwie sich durch die Conference League Playoffs zu ärgern, das muss ja nicht sein.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie wir diese ganzen Spiele in der kommenden Woche analysieren werden. Moritz, wir kommen zum Ende der Folge. Kleiner Funfact noch für dich.
Mhm.
Das Ende von Markus Anfang war der Anfang von Alexander Ende. Und damit vielen Dank fürs Zuhören.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Anton, das war wunderschön.
Vielen Dank.
Von daher schöne Woche euch und bis zur nächsten Folge Nummer 100.
Wow, ich freue mich.